herzlich willkommen zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Wir haben heute wieder die ganze Spanne an Zebra-Facetten für euch. Von Champions-League-Träumen bis hin zu Bundesliga-Bruchlandungen. Ich bin Merle Schaak und über all das spreche ich wie immer mit meinem Kollegen Tamu Schwarz. Hallo Tamu.
Hallo Merle, bonjour.
Ja, ich habe schon gehört, seit unserem letzten Gespräch hast du dir so einen kleinen französischen Akzent angeeignet. Hast du etwa schon den THW-Viertelfinalgegner ausspioniert?
Wir waren jetzt ein paar Tage im Elsass in Straßburg, aber in der Tat planen wir unseren Sommerurlaub mit der Familie in Südfrankreich und da wird Montpellier aller Voraussicht nach auch ein Ziel sein. Aber für das Viertelfinalspiel komme ich natürlich eine Weile zu spät.
Aber mit Kieler Kennzeichen oder also mit Auto? Weil könnte
ja,
man natürlich
ja, das Kieler Kennzeichen wird dabei sein, aber ich werde keine THW-Kiel-Flagge aus dem Fenster hängen lassen.
Mal gucken, ob das risky wird. Aber bevor wir zu weit in die Zukunft gucken, lass uns doch erstmal mit unserer Rubrik Nummer 1 starten. Klassisch, dem
Zebra-Formcheck.
Ja, es waren nur, in Anführungszeichen, 3 Spiele seit unserer letzten Aufnahme. Allerdings auch ein Schlüsselspiel, nämlich ein Nordderby, das der THW mit 26-33 gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren hat, was nicht die höchste Derby-Heimpleite aller Zeiten war, aber immerhin die höchste Bundesliga-Derby-Heimpleite in der Geschichte dieses Derbys.
Oder auch das sogenannte Derby-Desaster.
Derby-Desaster, Derby-Saster sozusagen. danach gab es noch 2 weitere Partien, ein knappes 28-27 in Lemgo und ein 31-27 gegen den HC Erlangen. Alles in allem also eine durchwachsene Bilanz.
Ich habe es für mich so als den Osterkampf von Lemgo abgespeichert und die Energiewende gegen Erlangen. Das waren sehr unterschiedliche Halbzeiten. Also die erste auch mit 4 Tore Rückstand in die Pause und da lief echt nicht viel zusammen an Chancenverwertung im Angriff gerade und dann
eine deutlich andere Energie. Da war es eigentlich umgekehrt. Wir haben morgens noch Ostereiersuchen mit den Kindern gemacht und sind dann losgefahren und in Lemgo ließ sich auch alles sehr gut an. In der ersten Viertelstunde und dann kam so ein kleiner Knick.
Ja, und unterm Strich bleibt der Eindruck, es ist eine permanente Findungsphase nach wie vor, ne?
Entweder permanent oder immer wieder neu. Und das hatten wir ja schon mal thematisiert. Es ist in dieser Saison sehr spezifisch, dass man nicht diesen einen schwarzen Oktober oder schwarzen Herbst hat und dann nach dem Tal kommt wieder der Gipfel, sondern es geht auf und ab und auf und ab und ab und auf und hört irgendwie nicht auf. Und ich konnte jetzt ja mal als Urlauber das Spiel gegen Erlangen ganz entspannt vom Sofa aus am Fernsehschirm verfolgen und ich muss sagen, dass einen das schon auch ein bisschen mit Sorge erfüllen kann. Ich sehe da oft Phasen, wo so der rote Systemfaden der Mannschaft verloren geht.
Ja, und trotzdem sprechen alle vom großen Traum Final Four in Köln in der Champions League. Dieses Champions League Viertelfinale gegen Montpellier nun Ende des Monats und Anfang Mai ist so das letzte große Ding, wo es wirklich um was geht, ist mein Eindruck. Und sie reden jetzt schon davon, sich bis dahin Sicherheit holen zu wollen. Wollen wir einfach mal ein bisschen analysieren, was muss passieren jetzt beim THW, damit Köln dann auch wirklich realistisch ist. Ich habe mir ein Saisonrettungsszenario mit 3 Kernpunkten überlegt, wo ich glaube, dass es ohne genau diese Punkte nicht gehen wird gegen Montpellier. Wo würdest du als allererstes ansetzen?
Also erstmal finde ich es total spannend, dass wir uns in dieser Saison irgendwie durch 2 verschiedene Welten bewegen. Und das war ja auch in der Gruppenphase schon so, dass der THW so seine Rückschläge in der Bundesliga hatte und am Ende die Gruppenphase der Champions League als Tabellenführer relativ souverän abgeschlossen hat. Ich denke auch, dass der THW Kiel schon auf eine gewisse Weise eine K.O.-Mannschaft ist. Also ich kann mir vorstellen, dass diese beiden K.O.-Spiele auch noch mit dem Vorteil des Rückspiels zu Hause, dass die sich da genauso wie auch zuvor in der Champions League auf den Punkt genau werden motivieren können. Aber ich habe das Gefühl, dass es da noch mehr Führung und noch mehr Energie geben muss. Es ist ja auch ganz interessant, wenn man das Erlangen-Spiel betrachtet, dass ein ein Spieler wie Sven Erik, der in letzter Zeit eher nur zum Zuschauen gezwungen war, dass der auf einmal reinkommt und mit einer Energieleistung auch andere mitgerissen hat, bin ich mir sehr sicher, dass das so war.
Ja, das hat Philipp ja dann auch explizit gesagt. Ja, und
etwas, was Rune Damke ja zum Beispiel auch sehr gut kann. Aber manchmal habe ich das Gefühl, in diesen Spielen, ja, das klingt jetzt vielleicht zu hart, aber es fehlt an Führungsstärke.
Ja, und das ist nämlich mein allererster Punkt, der jetzt, finde ich, in den letzten Spielen, also eigentlich seit diesem Jahr, seit der EM-Pause, dass diese Torhüter einfach kaum eine Rolle spielen und wenn, dann zu spät im Spielverlauf. Also ich glaube, was gegen Montpellier auf jeden Fall funktionieren muss, ist von Anfang an so ein gefühlter Rückhalt bei all der Unsicherheit, die im Angriff phasenweise vorkommt und gerade dann, wenn es anfangs irgendwie nicht klappt und verkrampft. Und ich finde auch, da ist das, oder sind alle drei Spiele gute Beispiele. Flensburg hatten sie am Ende eigentlich gar nicht die viel schlechtere Paradenanzahl, aber Kevin Möller war derjenige, der am Anfang die Bälle gehalten hat, wo dann die Köpfe anfingen runterzugingen. In Lemgo lief es von Anfang an gut, weil auch Thomas Schmirk war dort die ersten Bälle gehalten hat und mit Grund dafür war, dass der THW Oberwasser bekam. Mhm. Und gegen Erlangen hast du wieder gesehen, da war es Clement Verlin beim Gegner, der Freie weggenommen hat und dann läufst du so im Rückstand hinterher und dann verkrampft wieder alles und es wird nicht einfacher. Und da muss man tatsächlich sagen, hat der THW ein eklatantes Defizit momentan. Also seit der EM-Pause, ich habe mir mal die Quoten angeguckt, liegt Thomas Schmirkwa bei 24% und Samir Bellasin bei 26%. Was man vergleicht, die Liga-Top-Werte momentan kommen von Domenico Ebner in Leipzig. Der hat eine Quote von 34%, die ist natürlich wirklich enorm. Aber dann liegen auch Flensburgs Möller oder Hernandez aus Magdeburg bei 33%, Appelgren, Buric und Portner, Miedl Saveljev bei 30 und die Kieler auf die Saison gerechnet bei 29.
Knapp 29,
knapp ja. Knapp 29, genau.
Als Samir Bellasin neu in Kiel war, haben wir uns dann irgendwann nach einer Weile darüber unterhalten, wie der ja wirklich kometenhaft nach oben geschossen war. Ich erinnere mich noch, dass es eine Phase gab, wo der sehr schnell in die Top 3 der Liga sogar vorgedrungen war, was die Quote anging. Und jetzt sind beide ja nicht mal mehr annähernd Top 10. Ich weiß nicht, ich glaube 16 und 17 oder.
Ja, genau, 16 und 17. Wenn man sich die HPI-Werte anguckt, sind sie tatsächlich jetzt seit der EM auf der. Man muss zweimal weiterklicken, um die Seiten sich anzugucken. Ich glaube, es war irgendwo in den 60ern oder so. Also, das ist natürlich jetzt auch ein Stück weit gemein. Die hatten auch zwischendurch. Ja, beide ihre Ausfallzeiten und ihre Wehwehchen, mit denen sie zu kämpfen hatten, Samir mit seinem Oberschenkel und Thomas hatte mal eine Gehirnerschütterung zwischendurch. Das soll man nicht außer Acht lassen. Ich hatte jetzt auch nach dem Erlangen-Spiel gar keine Gelegenheit, mit ihnen darüber zu sprechen. Deswegen ist es um Gründe zu spekulieren. Das wäre jetzt auch vermessen, aber offensichtlich ist es eben, dass dem THW dort ein wichtiger Impuls fehlt von hinten. Und gerade in Champions League K.O.-Spielen, glaube ich, geht es nicht ohne.
Und nichtsdestotrotz ist die Frage, auch ohne den Impuls, ob du im Rückraum, in dem du ja Spieler hast wie Domagoj Duvnjak, mehr Erfahrung geht eigentlich ja gar nicht. Oder mittlerweile ja auch ein Niko Bilic, der auch schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, dass du da noch mehr Ordnung und Ruhe ausstrahlen kannst vielleicht. Also ein Elias Elefsen, Archipar Goethe, kann diese Aura noch nicht haben, der ist noch viel zu jung, aber mir fehlt es da manchmal an so einer Art Aura, die der THW früher eben immer hatte, dieses.
Dazu muss man sie natürlich auch erstmal selber spüren.
Ja, dazu muss man sie selber spüren. Das wäre dann jetzt wieder der Bereich der Spekulation. Wo ist die hin oder warum ist die nicht da? Aber ja, diese Führungsstärke, die Führungsstärke kommt ja nicht nur aus den Paraden der Torhüter, natürlich auch, wenn man erstmal ins Rollen kommt und ins Tempo kommt, dann geht vieles leichter, aber es fehlt an beiden Enden sozusagen und bei den beiden Torhütern möchte ich noch ergänzen, das ist ja auch bei Niklas Landin nie die Regel gewesen, aber immer mal wieder waren da ja herausragende Spiele dabei. Nicht immer 20 Paraden, aber mal 16 oder 17 oder auch ganz, ganz wichtige. Und Ich kann mich schwer erinnern, wann wir das letzte Mal so ein Spiel hatten, wirklich, wo einer richtig herausragend gut gehalten hat. Und da fehlt es dann vielleicht auch.
Ich meine, Mirkwa hatte nun gegen Erlangen dann auch nach der Pause seinen Anteil daran, dass genau diese Energiewende dann kam und Sven-Erik die Gegenschüsse laufen konnte. Also das Potenzial ist ja da, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber momentan gibt es wirklich ein Torhüter-Tief. Was du beim Rückraum sagtest, das erschlägt so ein bisschen meinen Punkt 2 von meiner Saisonrettungsstrategie. Die Flexibilität im Angriff, die muss von Anfang an da sein. Weil wenn du, mein Eindruck ist, dass es gerade das Mittel Nummer 1 sind nun mal die Rückraumwürfe beim THW. Und wenn die Rückraumschützen, die ja nun wirklich alle ihre Formschwankungen haben diese Saison, wenn die nicht von Anfang an erfolgreich sind, dann hat man den Eindruck, dass das total verkrampft. Und dann geht nämlich genau diese Selbstverständlichkeit, das Selbstbewusstsein, die Führungsstärke irgendwie flöten. Dann hast du das Gefühl, jeder versucht es zu erzwingen. Und das killt natürlich die Kreativität. Und ohne diese Kreativität kriegst du auch keinen Spielfluss hin. Ich fand auch Flensburg bezeichnend, da hat man es aus meiner Sicht zu lange mit genau dieser Rückraumvariante versucht, die Flensburg sehr gut ausgerechnet hatte. Und da sind sie ja nicht die Einzigen. Und dann erst nach der Halbzeitpause dann gezielter anzufangen, da am Kreis noch für mehr Lücken zu sorgen mit Anläufern am Kreis. Das muss man, glaube ich, von Anfang an mehr variieren, um einen Gegner vor Aufgaben zu stellen und auch sich selbst dadurch vielleicht mehr Sicherheit zu holen und nicht zu sagen, okay, Plan A funktioniert jetzt ist schon Plan B und wenn der nicht klappt, dann haben wir ein richtiges Problem.
Diese Variation und die Breite waren zum Beispiel gegen Lemgo ja da. Die haben nach einer Viertelstunde, glaube ich, mit 9-5 geführt und haben wirklich sehr variabel gespielt. Ich erinnere mich noch an schöne Angriffe, an wirklich viel Breite, genaue Abläufe, Automatismen, die ja immer so erwähnt werden. Und auch danach gab es dann wieder einen Knick. Aber das stimmt schon, ja, das muss von Anfang an da sein.
Und das war für mich auch ein Unterschied zu anderen Spielen in Lemgo. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass die ganz zum Schluss dann irgendwie ein bisschen zittrig wurden. Aber vorher hatte ich den Eindruck, es ist schon ein souveränerer Auftritt vom THW. Also das Ergebnis war dann irgendwann nicht so deutlich, wie eigentlich man den Eindruck vom Kräfteverhältnis auf dem Feld hatte.
Aber es ist immer noch so, es gab mal eine Phase, da hat Viktor Szilágyi, meine ich mich zu erinnern, gesagt, er hat das Gefühl bei seiner Mannschaft, das war am Anfang der Saison, dass die Formschwäche oder das Tief Einzelner die anderen mit runterreißt. Ja. Und ich finde, das ist immer noch nicht ganz überwunden. Man hat das Gefühl, wenn bei dem einen oder anderen Unsicherheit drin ist oder was nicht klappt, dass es dann immer gleich so eine kollektive Verkrampfung gibt.
Ja, das passt auch tatsächlich zu meinem dritten Punkt der Saisonrettungsstrategie. und zwar, das habe ich jetzt auch gegen Erlangen nochmal gedacht, Niklas Ekwerth muss funktionieren. Du brauchst gegen Montpellier, die eine Abwehr stellen, die das Potenzial hat, diesen Kieler Positionsangriff ins Erodieren zu bringen, brauchst du das Tempospiel. Und dazu brauchst du natürlich die Torhüter, dazu brauchst du eine gute Abwehr, klar. Also es geht jetzt nicht mit ganz einzelnen Faktoren. Aber du brauchst dann auch einen erfahrenen Außen, der die Dinger verwerten kann. Und wenn man jetzt in Betracht zieht, dass Magnus Landin fürs Viertelfinale mit seinem Handbruch höchstwahrscheinlich noch ausfallen wird, dass Sven-Erik gerade das zweite Mal seit Anfang Dezember und nach seinem einem Jahr Knieverletzungszwangspause gespielt hat, da kannst du nicht erwarten, dass der nochmal so einen Turbo automatisch zündet und Rune Dahmke am Schienbein angeschlagen ist und auch nicht weiß, gut, der kann bis dahin vielleicht auch wieder voll fit sein, aber Ekberg ist der erfahrenste von denen, ist der Top-Torschütze und ich glaube, ohne den wird auch das nicht funktionieren.
Wobei Rune Dahmke trotz seiner Blessur im Moment ja auch eine sehr gute Quote hat.
Definitiv.
Also das,
ich würde nur nicht drauf bauen,
dass
der Leistungsträger Nummer 1 dort sein kann, was das Tempospiel angeht, weil dazu ist das vielleicht ja gesundheitlich gerade ein bisschen zu wackelig.
Was ist also die Quintessenz? Alles muss sich ändern.
Alles muss sich ändern. Es ist viel Luft nach oben, definitiv. Und ja, also, und ich glaube schon, dass der THW die Möglichkeit hat, das zu gewinnen. Auch Montpellier hat sich Playoff gegen Zagreb schwer getan und relativ spät erst die Kurve gekriegt im Rückspiel. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig wird, nicht mit mehr als 2 Toren im Hinspiel zu verlieren. Ich glaube, sonst wird der Druck vor dem Rückspiel zu hoch. Und was gut sein könnte, ist, dass der THW, der reißt zwar nach Berlin und dann 3 Tage später zum Hinspiel nach Montpellier, was vielleicht nicht die perfekte Konstellation ist vom Energiehaushalt her. Aber vielleicht trotzdem gut, weil wenn man sich erinnert, wann die jetzt zuletzt Zeit hatten, sich lange auf ein großes Spiel vorzubereiten, ob das Magdeburg nach der EM-Pause war oder ob das Flensburg nach der Nationalmannschaftspause war. Das hat ja immer nicht so gut geklappt. Mhm.
Stress ist besser irgendwie.
Ja, genau. Nicht so viel nachdenken und einfach machen. Ja. Und vorm Rückspiel hast du dann halt die Zeit, wieder nachzudenken. Da hast du dann, spielst das Hinspiel Mittwoch, das Rückspiel am Donnerstag. Von daher wäre es, glaube ich, schon extrem wichtig, da nicht das Gefühl zu haben, jetzt muss ich noch 3, 4 oder was weiß ich, 5 Tore aufholen. Ich traue dem THW durchaus auch zu, in seiner Champions League-Form dazu gewinnen, das Hinspiel. Aber ja, ich glaube, es wird nichts für schwache Nerven. Gewagte These in dieser Saison, ne?
Es gibt ja auch Menschen, die sagen, jetzt ein knapper Sieg im Hinspiel sei noch viel gefährlicher, weil man dann irgendwie sich schon sicher im Final Four wähnt. Also am Ende kommt es eh anders, als wir jetzt denken und besprechen. Aber ich sag mal, hilfreich ist normalerweise ja ein Spiel in Berlin nicht. Das ist ein Spitzenspiel. Die Spiele in Berlin sind immer hitzig. Da passiert immer sehr viel. Die kommen dann am Montag oder am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag oder abends aus Berlin kaputt zurück.
Oder sie reisen direkt.
Auf jeden Fall.
Vorbereitung in der Mittelmeersonne.
Stimmt, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ist Mittwoch dann natürlich auch früh nach so einem Sonntagskracher. Aber ich bin gespannt.
Dann lass uns doch noch einmal zurückgucken und das
Zebra des Monats.
Ja, so wie immer auf 3.
Ja.
1, 2, 3. Sven
Erich. Okay, erzähl mir was von Sven.
Ich fand's einfach super beeindruckend. Der Mann hat zuvor in 5 von 7 Spielen überhaupt nicht mitgewirkt, war 3-mal gar nicht im Kader, 2-mal im Kader, aber nicht eingesetzt, kommt gegen Erlangen, zeigt so eine Energieleistung, wirft 6 Tore, stellt sein Ego komplett hinten an. Der ist mit Sicherheit enttäuscht, dass sein Vertrag in Kiel nicht verlängert wird oder wurde.
Ich habe mit ihm gesprochen, er sagt, er wäre gern geblieben.
Ja.
Sieht es jetzt natürlich aber auch positiv und sagt, okay, vielleicht ist ein Schritt zurück, dann der, wo man danach wieder 2 nach vorne machen kann, klar.
Hat nichts zu verlieren. Wie gesagt, stellt sein Ego hinten an, macht einfach, haut seine gesamte Power raus, auch auf eine, wie ich am Fernsehschirm zumindest, fand mitreißende Art, hat, glaube ich, auch das Publikum in der Halle gut mitgenommen.
Definitiv.
Das hat mich sehr beeindruckt und wann, wenn nicht jetzt, kann ich Sven Erich noch einmal zum Zebra des Monats küren und darum habe ich es einfach mal gemacht.
Ich freue mich total, dass du das gemacht hast, weil ich hatte die ähnliche Idee und hatte so ein bisschen gehofft, dass wenn ich meinen Zebra des Monats mit mehr als einem Einsatz küre, dass wir dann über 2 Spieler sprechen können, die es ein Stück weit verdient haben. Ja, genau, also bei Sven, da kann man ja wirklich auch nur hoffen und ihm die Daumen drücken, dass er einen Verein findet, wo er dann happy wird und vielleicht sich nochmal mehr zeigen kann als hier beim THW, wo er jetzt nun sportlich erstmal groß geworden ist, aber wo es jetzt erstmal nicht weitergeht. Und ja, er sagte mir, er hat noch keinen Verein, er ist noch auf der Suche und offen für alles und ja, klang aber, als würde er das Beste aus der Situation machen. Und sagte auch, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder.
Mit Sicherheit. Es war ja irgendwie sehr vielsagend vom benachbarten Ausland mal die Rede. Ich glaube auch in der Pressemitteilung, als es um seinen Abschied ging. Ich weiß nicht, ob er mit vielleicht Dänemark liebäugelt oder so, aber der wird mit Sicherheit einen guten Verein finden und dann ja vielleicht demnächst auch mal wieder auf der anderen Seite in der Wunderino Arena auftauchen.
Wir werden sehen. Patrick Wienzek habe ich mir ausgesucht, weil ich finde, dass du es eigentlich sehr treffend in deinem Lemgo-Text geschrieben hast. Und zwar hast du dort ihn als Energiewunder bezeichnet.
Ich finde das wirklich
so krass, also, oder?
Ich verstehe das gar nicht, wie sowas überhaupt anatomisch möglich ist.
Ja, genau. Also der ist auch wegen dem Ausfall von Henrik Pekela in der Abwehr nochmal doppelt gefordert gewesen, vorne ja sowieso, und hat dabei immer noch eine verhältnismäßig gute Quote gegen Flensburg 4 von 4 gemacht, Lemgo 6 total wichtige Tore. Ja, jetzt gegen Erlangen waren es auch nur 50% und 2 aus 4, aber trotzdem ja total beeindruckend in der Abwehr und auch dort an dieser sogenannten Energiewende mitbeteiligt. Und einfach auch ganz platt, wenn man sich die HPI-Werte anguckt von den Spielern aus der Zeit, dann ist er mit 75 dabei und hat einfach nur, ja, 23 Spieler mit vergleichbar vielen Einsatzzeiten dann in dem Ranking vor sich. Und das ist für die aktuelle THW-Form einfach das Herausragendste.
Ich steige 300 Stufen aufs Straßburger Münster und bin eine Viertelstunde außer Atem. Insofern ist es wirklich beeindruckend, ja.
Und dann, finde ich, gab es noch einen sehr erwähnenswerten Moment. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik.
Seltene Rubrik.
Genau, die wir total selten haben. Und umso mehr freue ich mich darüber.
Traumtor.
Und das war das 30-25 gegen Erlangen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und das war historisch, denn der Schütze war 17 Jahre und 173 Tage alt und hörte auf den Namen Ben Szilágyi. Und was ist das für eine coole Geschichte?
Und ich finde es gut, du sagst ja immer Merle und Zahlen.
Die habe ich mir extra aufgeschrieben.
Ich habe mir nämlich das 29-24 aufgeschrieben, aber da kann ich jetzt diesmal auch vielleicht falsch liegen.
Also ich habe jetzt schon sehr oft das 30-25 geschrieben. Entweder ist es überall falsch.
Aber die 17 Jahre und 173 Tage, die hatte ich auch.
Ja, guck mal, aber die kam auch nicht von mir. Die hat noch jemand anders mit ausgerechnet. Ja. Und das bedeutet, dass er der jüngste Bundesliga-Torschütze des THW Kiel aller Zeiten ist, stand jetzt. Mhm. Hat damit Janis Faust übertrumpft, untertrumpft.
Und ich habe mich gefragt, gemeinsam mit meinem 14-jährigen Sohn, ob er wohl der erste THW-Spieler mit einem Bundesliga-Einsatz ist, der eine Zahnspange trägt.
Das ist so gemein.
Das ist gar nicht gemein. Also,
die hat ja aber gar nichts damit zu tun.
Die hat aber was mit seinem Alter zu tun. Und als Vater eines Sohnes, der selber eine trägt bzw. getragen hat, unterstreicht das für mich einfach nochmal, wie wirklich blutjung der ist.
Ja,
und das fand ich einfach irgendwie sehr symbolisch.
Das
ist überhaupt nicht gemeint und Zahnspangen sind heute auch kein Stigma mehr, wie vielleicht noch zu deiner weiß ich nicht, aber zu meiner Zeit.
Ich hatte zweimal eine, ich habe sehr gelitten.
Die einige heutzutage finden die richtig cool und dann können sie sich da ihre goldenen und bunten Gummis reinmachen und so weiter. Also das ist kein Stigma mehr. Insofern, lieber Ben Szilágyi, das war überhaupt nicht böse gemeint. Das sollte nur nochmal sein wirklich junges Alter unterstreichen.
Und cool fand ich ja, also einerseits die Geschichte dahinter, wie... Ich mag ja solche Geschichten. Dann bricht sich der Magnus Landin im Training die Hand. Philipp Wiecher stellt sich hin und fragt immer in die Runde so, wer ist der nächste Linksaußen, der zur Verfügung steht. Und dann steht dann da der 17-jährige Sohn seines Geschäftsführers, weil alle anderen entweder ja verletzt sind oder alterstechnisch nicht in einer Range, wo es nicht so einfach ist, die dann regelkonform längerfristig einzubinden. Und dann muss der da halt helfen und musste dann ja auch tatsächlich schon früher als geplant aufs Feld, als Rune Damke behandelt wurde, der ja wie gesagt angeschlagen ist.
Früher ist dann ja ab und zu mal der Sportfreund Vogt aus Altenholz dann zum Zug gekommen.
Ich weiß nicht, offenbar keine
Option. Ob das aus beruflichen Gründen oder so auch keine Option mehr ist, genau.
Ja, und dann macht er am Ende noch sein Tor. Und da muss ich sagen, ich bin ja selten emotional beteiligt, wenn ich mir Spiele angucke. Aber als dann da erst Erik Johansson auf Domagoj Duvnjak und dann Duvnjak in Überzahl auf Linksaußen, da habe ich schon echt ein bisschen die Daumen gedrückt, weil da kann man sich ja auch die Unkenrufe vorstellen, wenn er da nicht reingeht.
Ja,
dem Motto, ja, und das spielt er nur wegen Papa und dabei ist er halt Junioren-Nationalspieler in Österreich, spielt jetzt sein erstes Jahr A-Jugend-Bundesliga und hat das, finde ich, einfach sau cool gemacht.
Ja. Cool abgerollt, fand ich jedenfalls.
Auch das.
Cool abgerollt.
Auch das.
Und dann darf man danach auch nochmal sich eine Zeitstrafe einhandeln und einmal falsch stehen oder so.
Genau.
Das war wirklich, das war eines dieser berühmten Tore oder einer dieser berühmten Momente, wo die Mitspieler dann sagen, das wird der Junge nie vergessen. Das glaube ich auch wirklich. Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass der jetzt der Nächste in der Schlange ist, der dann direkt irgendwie einen Profivertrag bekommt oder so, sondern
darum
das
geht's ja auch gar nicht.
Ist
nein.
Genau, der ist jetzt als Aushilfe da, auch die Trainingsqualität hochzuhalten. Und,
genau.
Aber trotzdem, so ein Erlebnis kann natürlich für eine Karriere Gold wert sein.
Und diese Aushilfen, also wenn wir auch mal an solche Leute wie Bevan Calvert denken oder sowas, diese Aushilfen setzen eben auch Farbtupfer, die irgendwie sehr erwähnenswert sind und das gehört auf jeden Fall dazu. Das fand ich schon wirklich, war ein schöner Moment, das 29-24 oder 30-25, welches auch immer.
Das war auf jeden Fall in der 59. Minute.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de können Sie uns zahlenmäßig zu Hilfe eilen.
Jetzt explodiert das Postfach. Und wir gucken, ob die Glaskugel auch explodiert.
Ja, nächste Rubrik.
Glaskugel.
Und auch da, finde ich, kann man Zuschriften immer als ganz gutes Barometer benutzen, denn heute soll die Glaskugel unter der Leitfrage stehen: Wie sehr muss man sich um den THW sorgen, und zwar perspektivisch. Und ich muss sagen, ich kriege diese Saison deutlich mehr Leserinnen, Hörerinnen Post als üblich. Ja. Da ist teilweise natürlich was dabei, was auch so Facebook-Kommentarspalten relativ wenig komplex einfach Schimpfereien abbildet, aber durchaus auch teilweise sehr treffende Analysen. Und ich finde, wenn man sich hinsetzt und einen Leserbrief schreibt oder eine E-Mail schreibt, dann hat man schon ein größeres Anliegen, als wenn man irgendwo bei Facebook was absondert.
Ich kriege manchmal sehr, sehr lange
genau.
Ausführungen.
Und es zeigt mir schon, dass da einiges an Zuversicht in der Fanbasis erodiert. Und das ist durchaus ein Zeichen dafür, dass man sich grundsätzlich Sorgen machen kann um den THW. Denn die Fanbasis ist ja nun mal, oder die volle Arena, auch wirtschaftlich der Riesenfaktor für den THW und das Fundament. Und ich muss auch sagen, ich habe auch schon auf der Tribüne der Edgar-Meschgart-Halle dann Oberligaspiele geguckt und von Handballfans erzählt bekommen, dass sie zum THW nur noch gehen, wenn ein guter Gegner kommt, um mal schön Handball zu sehen. Und das sind schon Sachen, die müssen einem zu denken geben, denke ich.
Hast du in der Edgar-Meschgart-Halle gesessen und die erste Mannschaft vom TSV Altenholz geguckt, dann war es nicht Oberliga.
Nein, es war die THW U23.
Ach so, okay.
In Buchstaben bin ich sicherer als in Zahlen.
Ich dachte, jetzt meldet sich gleich Malte Vogt oder irgendein anderer Altenholzer und beschwert sich. Wir spielen aber nicht Oberliga, wir spielen Dritte Liga.
Keine Sorge.
Ich kann sagen, dass ich relativ viele E-Mail-Zuschriften bekomme. Auch kein polemisches Gemecker, sondern oft lange Ausführungen.
Ja.
Und ein Herzensanliegen all dieser Schreiber ist aber so, wenn ich jetzt einen roten Faden suche, ist oft, dass dem THW oder dass die Füchse Berlin und der SC Magdeburg dem THW in Sachen modernem Handball den Rang ablaufen. Das ist offensichtlich so ein Anliegen und eine große Sorge. Die betonen oft auch, dass ihnen der aktuelle Tabellenstand keine große Sorge bereitet. Man kann nicht, so wie der FC Bayern, ausnahmsweise mal dieses Jahr nicht, aber sonst jedes Jahr Meister werden. Das ist eigentlich schlimm, und Umbruch und Personalwechsel, das könne man verkraften, aber man mache sich doch dann große Sorgen, dass in Sachen modernem Handball irgendwie die Kapelle an einem vorbeimarschiert. Und das ist schon in der Tat ein bisschen besorgniserregend, zumindest in roter Faden.
Also ich finde, mit dem Blick auf den Tabellenstand, das ist tatsächlich auch immer noch Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich glaube, so ein Verein wie die Rhein-Neckar-Löwen, die würden heulen vor Glück, wenn sie Vierter. Und das ja auch relativ sicher Vierter. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eine relativ natürliche Dynamik ist, dass du, wenn sich eine Sportart, also wenn du Erfolg hast, und das hatte der THW ja nun de facto auch mit dem System, wie ich ja beim Champions-League-Sieg mehr als erwiesen und bei den Meisterschaften, warum viel dran schrauben und dass dann erstmal eine Phase kommt, wo vielleicht Vereine, die unter mehr Erfolgsdruck stehen oder unter einem anderen Druck, weil sie eben Mittel erfinden müssen, um dagegen anzukommen, einen größeren Innovationsdruck vielleicht auch haben, um das dann umzusetzen und dann eine Weile vorbeiziehen, um dann wieder dann gibt es wieder eine Reaktion. Das halte ich für relativ natürlich, aber genau diese Reaktion muss natürlich dann auch kommen. Also der THW muss sich einfach ein Stück weit neu erfinden.
Der THW muss sich neu erfinden, und wir müssen ja nicht all diese Argumente wieder aufwärmen. Natürlich war ja der Umbruch auf diese Weise auch gar nicht geplant, weil eben Sander Sargosen und Niklas Landin eben sehr überraschend den Verein verlassen haben, um die herum ja auch eine neue Mannschaft aufgebaut werden sollte und so weiter. Wir haben schon drüber gesprochen, aber vielleicht muss man sich dann manchmal schneller neu erfinden, als man es eigentlich vorgehabt hat. Vielleicht erfordert das Entscheidungen, über die man vorher noch gar nicht nachgedacht hat. Wir wissen ja, dass Gonzalo Pérez de Vargas vom FC Barcelona zum THW Kiel wechselt. Stand jetzt im Sommer 25. Wir wissen aber auch, dass es eigentlich der Wunsch war, ihn schon früher zu holen. Und wir wissen auch, dass es im Sport und im Handball-Profisport einfach dann am Ende auch um Geld geht, um Ablösesummen, und Die Frage ist eben bei solchen Punkten, ob man da jetzt eben nochmal an den Schrauben dreht, ob man nochmal schneller versucht, sich neu zu erfinden. Und wir sehen auch, dass natürlich auf einigen Positionen, wie zum Beispiel der Rechtsaußenposition, ja, sich auch viel tut. Und es gibt auch andere Neuzugänge wie Emil Madsen. Und ja, das ist eben einfach die Frage, wie da vielleicht nochmal genauer hingeschaut wird.
Also ich bin mir relativ sicher, dass hinter den Kulissen die Verantwortlichen sich kritischer und ihre Entscheidungen auch kritischer hinterfragen als nach außen. Ich glaube, das ist sehr natürlich, dass man das.
Dabei fragen wir immer sehr nett.
Ja, aber irgendwie. Aber ja, auch mit Blick auf den Kader, ich finde auch, es muss irgendwie irgendwie nochmal eine Aussicht auf irgendwas Richtungsweisendes kommen. Jetzt, wenn man die nächste Saison sich anguckt, dann kommt Emil Madsen für einen rechten Rückraum, wahrscheinlich für Steffen Weinhold. Das ist noch nicht offiziell, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal verlängern wird. Dann hast du auf rechts außen zwei neue Spieler und warum zur Hölle sollte es dann besser werden als jetzt? Also irgendwie so ein Signal, so ein Impuls wäre schon wichtig und dann ist natürlich Peres de Vargas der Erste, an den man denkt, auch gerade vor dem Hintergrund der jetzt schon angesprochenen Torhüter-Problematik.
Mhm. Und eine Sache, die beim THW sehr selten vorkommt, muss man vielleicht auch noch einmal in die Runde werfen. Es kommt sehr selten vor, dass Spieler, die noch einen gültigen Vertrag haben, den Verein verlassen. Außer auf eigenen Wunsch, wie jetzt bei Niklas Landin oder Sander Sargosen. Und man sieht, ja, oder es ist unübersehbar, dass Karl Valinius beispielsweise in dieser Mannschaft im Moment gar keine Rolle spielt. Mhm. Kommt ausgesprochen wenig zum Einsatz. Ich war am Anfang Fan. Ich finde auch, dass das ein toller Spieler ist, der tolle Akzente setzen kann. Aber er tut es entweder nicht oder er bekommt im Moment die Chance nicht, es zu tun. In Phasen der Saison und auch schon vorher wurde ja gesagt, was der Junge im Training zeigt und so weiter. Das muss er einfach nur mal auf die Platte bringen. Aber jetzt zuletzt wurde er gar nicht mehr eingesetzt. Und die Frage ist, ob das vielleicht schon ein Indiz dafür ist, dass sich diese Wege irgendwann trennen werden und da vielleicht nochmal jemand im Rückraum kommt.
Ja, ist ja letztendlich aktuell eine Lose-Lose-Situation. Der ist in einem Alter und hat ein Potenzial, ja. Das musst du zeigen können.
Genau.
Und der THW ist in keiner sportlichen Situation, wo man experimentieren kann oder jemandem mal auf gut Glück Einsatzzeiten geben kann, weil man es verschmerzen kann. Deshalb, ja, fände ich auch sehr schade, aber
vielleicht ist eine Ausleihe
ja.
Eine Lösung, ihn ein Jahr woanders hinzugeben. Das ist auch im Handball, kommt immer häufiger vor, wenn ich jetzt mal zum Beispiel sehe, Manuel Zehnder, der aus Erlangen nach Eisenach ausgeliehen ist, da eine absolut Wahnsinnssaison spielt, im Moment Führender der Torschützenliste der Bundesliga ist. Erlangen wird sich die Finger danach lecken, dass der nach dieser Saison wieder zurückkommt und die einfach stärker macht und muss ja auch vielleicht nicht unbedingt eine ganze Saison sein. Also da gibt es ja alle möglichen Modelle, die nicht immer gleich auch in die Richtung gehen müssen, dass der Spieler den Verein komplett verlassen muss. Aber ich könnte mir in dem Fall vorstellen, dass Valinius dann ja auch Platz machen würde, womöglich für noch einen anderen Spieler, der dem THW aktuell dann gleich weiterhelfen kann.
Hm. Pass mal auf, Viertelfinale gegen Montpellier. Kennt er gut, da kam er her. Valinius schießt den THW zum Final Four, da kannst du ihn auch schon wieder nicht mehr rauswerfen.
Ja.
Was ich auch noch erwähnenswert finde, wenn man darüber nachdenkt, wie groß die Sorge um den THW sein sollte, sind auch die Rahmenbedingungen, die ja letztendlich eine Situation darstellen, eine Herausforderung, einer Dimension, vor der THW letztendlich wahrscheinlich auch wirtschaftlich noch nie stand. Denn es gibt eben jetzt einmal die nicht erneute Qualifikation für die Champions League und nicht mehr die Möglichkeit in der European League, in der sie voraussichtlich spielen werden, ein Final Four auszurichten. Es gibt eine Wirtschaftskrise, von der die Sponsorenbasis vom THW, nämlich hauptsächlich der Mittelstand, besonders betroffen sein dürfte. Und dann gibt es mit Holstein Kiel einen lokalen Sportrivalen im Fußball, einer Sportart, wo wir uns nicht drüber unterhalten müssen, wie viel größer das Potenzial ist in allen Bereichen als im Handball, der jetzt ja straight auf die Bundesliga und auf den Aufstieg zusteuert und eine Euphorie erfacht, von der THW momentan weit weg ist. Das sind Faktoren, die in der Konstellation, glaube ich, auch wirklich noch nie da gewesen sind in Kiel.
Das glaube ich schon. Wir haben ja neulich mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Marc Weinstock gesprochen, der ja auch ganz unverblümt gesagt hat, das wird die Situation für den THW Kiel auf jeden Fall nicht leichter machen. Ich denke dabei daran, dass insbesondere auch so der wirtschaftliche Mittelstand, wie du schon sagtest, im Moment auch arg gebeutelt ist und es aber gleichzeitig in der Kieler Wirtschaft natürlich auch eine extrem hohe Identifikation gibt mit Holstein, mit dem THW natürlich auch, aber ich denke, erste Bundesliga, das sind solche Dimensionen, die wir uns hier in Kiel noch gar nicht ausmalen können. Ich denke, dass das eine unheimliche Sogwirkung wirtschaftlich entwickeln wird und wahrscheinlich die Betriebe und Firmen nicht alle das Potenzial haben, zwei Vereine zu unterstützen.
Jedenfalls aktuell nicht.
Ich denke aber auch, dass es ein Faktor sein kann, dass natürlich Eventpreise, ich denke da an Konzerte und Sportveranstaltungen immer weiter steigen und die Leute vielleicht auch nicht mehr das Geld in der Tasche haben, um sich zwei Dauerkarten zu leisten, dass das vielleicht auch nochmal ein Faktor sein könnte, was die Dauerkarten angeht. Nun ist der THW ja immer, kann sich seiner Fans in der Bundesliga sicher sein, aber die Zuschauerzahlen in dem jeweils internationalen Wettbewerb, bisher ja meistens Champions League, die sind sehr schwankend und auch nur bei ganz ausgewählten Spielen ausverkauft und auch nicht mehr die astronomisch hohe Zahl an Champions League Dauerkarten. Insofern kann ich mir vorstellen, dass da der Sportfan genau in sein Portemonnaie guckt, was er sich noch leisten möchte. Und
der THW sich vielleicht auch in dieser Hinsicht nochmal neu erfinden muss. Ne? Dass man dann vielleicht doch nochmal den Spagat wagt zwischen traditionellem Spieltag und neuen Ansätzen, dass es vielleicht eben nicht nur ein Handballspiel mit Geklatsche ist, wo man hingeht, sondern dass man drumherum auch noch ein bisschen mehr bietet als jetzt schon.
Mir fehlt ein bisschen Einblick, um mir auszumalen, ob vielleicht der Aufstieg von Holstein Kiel auch eine positive Wirkung für Kiel, also eine derart positive Wirkung für Kiel entfachen könnte, dass vielleicht der THW sogar auch davon profitiert. Also auswärtige Gäste, die Bock haben, am Samstagabend den THW zu sehen und am Sonntagmittag zu Holstein ins Stadion zu gehen, dass man sich versucht, da einzuklinken, Synergieeffekte zu schaffen.
Da müsste man mal die Spielpläne so übereinander legen, dass es nicht wie diese Saison zweimal dazu kommt, dass Holstein gegen Nürnberg spielt. Gut, nächste Saison geht keine Gefahr dann in dem Fall. Und der THW gegen Erlangen.
Aber an unterschiedlichen Stellen. Ja, genau. Aber ich denke einfach, dass das erste Fußball-Bundesliga eine Dimension entwickeln wird, die wir uns alle noch nicht ausmalen können. Und ich denke, das wird auch überregionale Dimensionen entwickeln und Menschen von überall her anziehen, jetzt auch viel weiter über die Landesgrenzen noch hinaus, vielleicht auch aus Dänemark, die zum Erstligafußball Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund am Sonntagmittag nach Kiel kommen. Und wenn die daraus ein langes Wochenende machen.
Und nicht in Flensburg stoppen,
bitteschön. und die dann ein langes Wochenende draus machen und der Bundesligaspielplan im Moment ja auch Freitagabendspiele im Handball vorsieht und so weiter. Vielleicht kann das auch positive Effekte haben, aber da müsste man vielleicht mal mit Experten von der Kieler Universität sprechen. Es ist eigentlich mal ein interessanter Gast für unseren nächsten Podcast. Mal sehen. Wenn Holstein den Aufstieg perfekt gemacht hat, dann laden wir mal jemanden ein, der uns dazu was erzählen kann.
Wen du da findest. Aber ich mag deinen Optimismus. Also ich denke auch, am Ende kann Krise auch Chance sein. Mhm. Und ich erinnere mich gut an Philipp Hiecher, der im Trainingslager sagte, wir müssen ordentlich auf die Nase fallen, damit wir uns dahin entwickeln, was wir machen müssen. Ich glaube, er hat es ein bisschen kurzfristiger gesehen und nicht auf eine ganze Saison angewendet oder auf Jahre. Aber es ist ja viel Wahres dran. Rückschläge schweißen zusammen und ich denke, wer jetzt im THW die Stange hält, der wird das auch noch weitere Jahre tun. Und ich bin sehr gespannt.
Interessant ist ja auch die Konstellation. Marc Weinstock hat ja gesagt, dass natürlich trotzdem die Vereine freundschaftlich miteinander verbunden sind und jeder beim THW Holstein die Daumen drückt. Ich weiß aber nicht, ob dieses jeder wirklich wörtlich zu nehmen ist, denn wir wissen ja, dass Geschäftsführer Viktor Szilágyi ein großer HSV-Fan ist, die ja auch mit Holstein um den Aufstieg so ein bisschen mitstreiten, Ein bisschen noch, immerhin. Ja, ich bin gespannt.
Man kann auch aus Dänemark nach Hamburg fahren und dann in Kiel Zwischenstopp machen, wenn man halt mal gucken will.
Das stimmt. Auf jeden Fall gehe ich mal fest davon aus, dass wir in unserer nächsten Folge schon mehr wissen.
Definitiv. Da wissen wir, ob die Saisonrettungsstrategie gefruchtet hat.
Wann endet denn die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga? Das weiß ich jetzt gerade nicht so. Aber
frag mich nicht nach Zahlen.
Unsere nächste Folge ist erst am 14. Mai. Ich glaube, da haben wir schon ein deutlicheres Bild.
Definitiv. Auch beim THW. Die Viertelfinals gegen Montpellier sind durch. Bis dahin gibt es aber auch noch ein kleines Derby in Hamburg. Wie gesagt, das Spitzenspiel kann man schon noch sagen, wenn es um die Top 4 der Tabelle geht in Berlin. Und der THW ist auch nochmal in Wetzlar gefragt.
5 Spiele bis zur nächsten Folge am 14. Mai und davon 4 Auswärtsspiele, 4-mal Reisen.
Die Bahn hat mir heute Nacht schon Info geschickt, dass meine Züge nach und aus Wetzlar irgendwie umgebaut wurden. Also
Wetzlar ist nicht so eine angenehme Reise, das stimmt. Mit Umsteigen in Gießen und
Gießen, Dortmund oder wo auch immer. Ja. Und offensichtlich gibt es Personalmangel am Stellwerk und deswegen fährt nichts mehr. Wir werden sehen. Bis dahin halten wir euch sehr gerne jeden Donnerstagnachmittag mit unserem Newsletter THW Update, das THW Update auf dem Laufenden. Wir haben die E-Mail-Adresse schon genannt, sportredaktion@kieler-nachrichten.de, wo ihr Zuschriften, Anmerkungen, Analysen loswerden könnt. Wir freuen uns sehr darüber.
War es jetzt das 29-24 oder das 30-25?
Hör auf. Oh, wenn das nicht das 30-25 war, das wäre echt doof. Hab Nachsehen mit mir, wenn das nicht so war. Ich war alleine, weil der Kollege im Urlaub war. Da hatte ich viele Bälle zu jonglieren.
Okay, da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Siehst Aber du? Wir werden irgendwann nochmal die Rubrik Zahlensalat einführen.
Extra für mich, ja. Da freue ich mich drauf. Erstmal euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.